Einen wunderschönen guten Morgen und ganz herzlichen Dank für diese freundliche Begrüßung. Martin, bei all dem, was du gerade aufgezählt hast, was in meinem Leben schon alles passiert ist, habe ich auf jeden Fall gemerkt, ich bin alt geworden. Da sind viele Lebensstationen dabei. Tatsächlich. Ja, es ist ein paar Jahre her, dass ich mal hier war. Und ich dachte, ich zeige zumindest zu Beginn mal ein paar Bilder von dem, was wir in Brake machen. Ich werde immer gefragt, wie geht's euch in Brake? Und dann sage ich immer, uns geht's gut. Das ist auch so, uns geht's gut in Brake, also nur ein paar Kilometer von hier entfernt. Bilden wir junge Leute aus in einem dreijähriges Bibelschulprogramm, um dann mal in Gemeinde oder Mission Aufgaben wahrnehmen zu können. Und ich dachte, ich zeige euch mal die jungen Leute, die bei uns sind. Weil die motivieren mich am meisten und motivieren euch vielleicht auch für uns zu beten oder vielleicht sogar irgendwann selbst zu kommen. Also so sieht man aus, wenn man in Brake absolviert hat. Das ist der Jahrgang, der uns im letzten Jahr verlassen hat. Wir bekommen also jedes Jahr ungefähr 40 junge Leute, sodass wir so knapp 100 junge Leute bei uns haben im dreijährigen Programm. Das sind die, die im letzten Jahr absolviert haben. Im letzten September. Kennt ihr jemanden? Nicht? Naja. Schaut es euch mal an. Sind sehr fröhlich. Ich hoffe nicht, weil sie endlich raus sind aus Brake, sondern weil sie sich freuen auf den nächsten Lebensabschnitt, der kommt. Und eine Woche später, also so sahen die Leute Ende September aus, eine Woche später kamen die hier. Das ist die neue erste Klasse. Die kam Anfang Oktober. 41 junge Leute. Wir sind sehr dankbar. Als ich die Bilder zusammenstellte, merkte ich, oh, die sind aber nicht ganz so fröhlich. Lippische Ekstase. Ja. Wir sind da ja ein bisschen zurückhaltender hier bei uns im Lipperland. Und viele von denen kommen aus dem Lipperland tatsächlich. 41 junge Leute, wir freuen uns sehr drüber. Die sind jetzt für 3 Jahre bei uns. So, das ist das eine. Das zweite, wir haben aber auch noch ein Jüngerschaftsprogramm. Es kommen auch jedes Jahr 20 junge Leute zu uns, die für 1 Jahr da sind, um so eine Kurzbibelschule zu machen oder ein Orientierungsjahr oder ja Jüngerschaftsprogramm. Und so sehen diese jungen Leute aus. Ist auch eine ganz feine Geschichte. Die sind von September bis April bei uns. Die haben auch Bibelunterricht, die sind aber auch erlebnispädagogisch unterwegs. Die machen mal eine Snowboard-Freizeit, machen einen Missionseinsatz und solche Dinge. Also die sind viel aktiver als diejenigen im dreijährigen Programm. Ja, das beschäftigt uns in Brake. Wir sind sehr dankbar für die jungen Leute, die Gott uns anvertraut. Und wenn ihr für uns betet, sage ich auch mal herzlichen Dank dafür. So, zu Beginn der Predigt. Ich habe euch ein Bild mitgebracht mit folgender Frage. Und zwar, kennt ihr diese Hand? Ist auch eine etwas merkwürdige Frage. Kennt ihr diese Hand? Wobei, ich muss sagen, ich vermute, dass viele von euch diese Hand in den letzten Monaten mal gesehen haben. Zumindest die Sportbegeisterten unter euch. Ich zeige euch gerade mal, wem diese Hand gehört. So, zumindest manche murmeln jetzt, ach ja, ja, den kenne ich doch. Das ist der Andreas Wolf. Andi Wolf, Handballer, Torwart. Die Europameisterschaft liegt gerade hinter uns und der Mann hat an manchen Stellen, muss man sagen, fast, ja, manche Zeitungen sind ja sehr euphorisch, wenn die schreiben, fast überirdische Leistungen gezeigt. Es gab ein Spiel, Deutschland gegen Norwegen. Erinnert ihr euch? Ganz knapp gewonnen, 30-28, ganz knapp. Und ohne den Mann hätten wir das nicht gewonnen. Der Mann hat in diesem Spiel 22 Paraden gezeigt. Gut, jetzt sagst du hier vielleicht, ja, Handball bin ich nicht so zu Hause, sagt mir nicht so viel. Das ist gigantisch. 22 Paraden. Ansonsten hätten wir dieses Spiel verloren. Und das waren seine Hände zum Großteil, die diese Arbeit geleistet haben. Und oft haben wir den Mann in Großaufnahme gesehen, der stand im Tor. Ja, beide Hände so nach oben gestreckt. Ich frage mich, warum kennt ihr die nicht? Die habt ihr doch gesehen. weiß ich, keine Zeit. Ja, keine Zeit. Also, natürlich, die Frage ist ein bisschen banal. Man achtet natürlich nicht auf die Hände. Man achtet auf die Person. Aber die Hände haben die meiste Arbeit geleistet bei dem, was diese Person geleistet hat. In Erinnerung geblieben ist aber die Person, ist das Gesicht, ist der Kopf. Jetzt lass mich das mal so sagen heute Morgen. Die Hände von Andy Wolf, die geben uns ein ganz großartiges Vorbild, wie wir als Christen leben sollten. Wir als Christen, wir machen im Grunde genommen die Arbeit in dieser Welt. Gemeindearbeit wird hier in Bösingfeld von ganz vielen Händen gemacht. In Erinnerung bleiben sollte aber eigentlich die Person, zu der wir gehören. Nicht wir, die die Arbeit tun, sondern die Person, zu der wir gehören. Und deshalb möchte ich die Predigt mal so überschreiben. Ich weiß, das ist sehr ungewöhnlich, aber dafür habe ich mich heute mal entschieden. Lebe wie Andy Wolfs Hände. Oder ein bisschen frommer ausgedrückt, damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit. Das ist der Bibeltext, den wir gerade schon zu Beginn gelesen haben, in einer etwas anderen Übersetzung. Damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit. Lebt wie Andy Wolfs Hände. Wie komme ich auf dieses Predigtthema? Ihr habt gerade eine Predigtreihe am Laufen über den Epheserbrief. Letzte Woche war Abschluss. Kapitel 3, die letzten Verse. Und ich habe mir diese Predigtreihe zum Teil angehört und ich war da sehr fasziniert von dieser Predigtreihe. Ich habe eine davon gehört und dann gleich noch einige hinterher. Predigtreihe über den Epheserbrief und über die Gemeinde. Ich möchte heute Morgen diesen ersten Block, diese drei Kapitel, mal für mich so ein bisschen reflektieren. Was lerne ich aus diesen drei Kapiteln? Was lerne ich aus eurer Predigtreihe, die ich gehört habe? Was nehme ich mit? Man sollte so einen Schnitt hier mal machen, denn der Epheserbrief, das wisst ihr ganz sicher, ist eingeteilt in zwei große Blöcke, die ersten drei Kapitel und dann die Kapitel 4 bis 6. Kapitel 1 bis 3, da wird die theoretische Grundlage gelegt für die Gemeinde und Kapitel 4 bis 6 wird dann gesagt, wie wir das leben sollen. Also ihr habt gerade die theoretische Grundlage hinter euch. Was lerne ich daraus? Ich lerne daraus das eine, damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit. Warum lerne ich gerade das? Diese ersten drei Kapitel haben eine interessante Struktur und vielleicht kommt das noch aus meiner Zeit als Elektroingenieur, dass ich sehr stark auf Strukturen achte und sie wertschätze. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann schlagt mal auf, Epheser 1 zunächst. Da beginnt quasi der Epheserbrief mit dem Satz in Vers 12, damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir vorher schon auf den Christus gehofft haben. Damit beginnt dieser Abschnitt. Damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit. Kapitel 3 endet mit genau dem gleichen Gedanken. Vers 21, Kapitel 3, Vers 21. Ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde. Darum geht's. Die theoretische Grundlage über Gemeindebau lässt sich zusammenfassen in diesem Gedanken, damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit. Es geht um Jesus. Es geht um Jesus und nicht um dich und um mich. Solche Gedanken fallen uns schwer in einer Zeit, ja, in der wir auch immer mehr dazu gedrängt werden, uns selbst darzustellen, unsere eigenen Vorzüge herauszustellen. Von daher fällt uns das schwer, für eine Arbeit, die wir tun, dass jemand anderes dafür gelobt wird. Ja, stell dir vor, du tust die Arbeit und dein Kollege, der eigentlich nur dabei gesessen hat, der wird dafür gelobt und wird dafür befördert. Da können wir doch nicht mit leben. Aber so eine Haltung brauchen wir im geistlichen Leben, damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit. Damit uns dieser Lebensstil gelingen kann, möchte ich mal drei Gedanken heute Morgen formulieren, die uns helfen, genau so zu leben. Nämlich zum Großteil aus Kapitel 1, aber eben zum allergrößten Teil aus diesem Vers 12 und Vers 13 aus Kapitel 1. Der erste Gedanke, der lautet, lebe dankbar. Zweite Gedanke, lebe demütig. Und der dritte Gedanke, lebe hoffnungsvoll. Das nehme ich mit aus den ersten drei Kapiteln. Erster Gedanke, lebe dankbar. Ihr habt recht ausführlich darüber gesprochen oder immer wieder betont, dass im Kapitel 1 die Verse 3 bis 14 aus einem Satz bestehen. Das ist so. Paulus schreibt in einem Satz ganz, ganz viel über das, was Gott uns geschenkt hat. 202 Wörter, ganz ungewöhnlich. Der längste antike griechische Satz, der uns überhaupt überliefert ist, auch aus außerbiblischer Literatur. Es gibt keinen längeren Satz als den im Griechischen. Warum macht Paulus das? Und ausgerechnet an dieser Stelle. Paulus listet hier ganz viele Geschenke auf, die wir von Gott bekommen haben. Und mein Eindruck ist, dass Paulus sich hier benimmt wie unsere Kinder, als sie noch klein waren. Wir haben zwei erwachsene Söhne, wurde gerade gesagt. Als unsere Kinder noch klein waren, da war es so, immer wenn es Geschenke gab, Geburtstag oder Weihnachten, dann packten sie ihre Geschenke aus, waren total, total dankbar über das, was kam. Und irgendwann riefen Oma und Opa an und gratulierten zum Geburtstag oder fragten auch mal, wie war euer Weihnachtsfest, und fragten dann irgendwann auch, was hast du denn geschenkt bekommen? Und wisst ihr, wie unsere Kinder dann in der Regel reagiert haben, also als sie noch klein waren? Dann gab es eine kurze Pause. Die haben ganz tief Luft geholt, ja, so viel wie eben reinpasste in diese kleine Lunge. Und dann ging's los. Ich habe ein Puzzle bekommen und ein Bilderbuch und ein Auto und was von Lego und ein Puzzle und ein Bilderbuch und ein Auto und was von Lego und ein Bilderbuch. Und solange wie Luft in der Lunge war, haben die einfach alles aufgezählt. Und selbst wenn es zwei- und dreimal passierte. Wenn man dankbar ist, dann redet man ohne Punkt und Komma. Wenn man dankbar ist, dann schreibt man ohne Punkt und Komma. Wenn Paulus so einen langen Satz schreibt, und ausgerechnet hier, passt das wunderbar. Vielleicht gibt es kaum eine Stelle im Neuen Testament, wo Paulus dankbarer ist als an dieser Stelle hier. Er denkt darüber nach, was hat Jesus für mich getan. Und sein Mund fließt über, seine Feder hört nicht auf, weiterzuschreiben. Er schreibt ohne Punkt und Komma. Wir haben gerade in dem Lied vor der Predigt gesungen, ich kann nicht schweigen von dem, was du getan hast. Immer wenn ich dieses Lied singe, und das wird in Brake oft gesungen, ich gebe das ganz offen zu, dann sitze ich da manchmal und frage mich, Matthias, stimmt das wirklich? Oder ist das ein Lied, das du Sonntag singst und Montag im Alltag bekommst du deinen Mund nicht auf? Da wirst du gefragt, was bedeutet dir eigentlich dein Glaube? Deine Arbeitskollegen fragen dich das. Du warst doch gestern im Gottesdienst. Was bedeutet dir eigentlich dein Glaube? Ja, was sagen wir da? Dann kommen vielleicht manchmal so Dinge, dass wir sagen, ja, ich habe Frieden im Herzen. Irgendwie, mir geht es gut, seitdem ich glaube. Ich habe Freunde dazu gewonnen in der Gemeinde. Gott hat geholfen in Krankheiten. Und dann erzählst du vielleicht auch eine Geschichte, wo du sagst, ja, da hat Gott eingegriffen. Ich war in einer tiefen Not, ich habe gebetet, Gott hat eingegriffen. Und diese Dinge sind ja auch alle richtig. Aber sie betreffen sehr stark das Diesseits. das, was die in dieser Welt bekommen haben. Die Dinge, die Paulus hier auflistet, das sind Dinge, die in der unsichtbaren Welt passiert sind. Da geht es um Erwählung, da geht es um Glauben, da geht es um Rettung, da geht es um Sündenvergebung. Mein erster Gedanke müsste eigentlich sein, wenn mich jemand fragt, du, was bedeutet dir dein Glaube, dass ich dann einmal durchatme und sage, meine Sünden sind vergeben. Ich muss nicht mehr in die Hölle. Ich bin auf dem Weg in den Himmel. Und dabei müssten meine Augen leuchten. Und ja, ich müsste reden ohne Punkt und Komma. Ich müsste dieser Person sagen, du, das lässt sich so zwischen Tür und Angel gar nicht beantworten. Du, wir brauchen ein bisschen mehr Zeit. Komm doch mal auf einen Kaffee vorbei. Ja, wir brauchen mehr Zeit. Ich kann nicht schweigen von dem, was du getan hast. Ich weiß, was das bedeutet. Wenn man an der Arbeitsstelle gefragt wird, du, was bedeutet dir eigentlich dein Glaube? Gut, jetzt würdet ihr sofort sagen, gut, der Matthias hat gut reden. Ja, an der Bibelschule, da wird er dich groß anecken, wenn ein Arbeitskollege ihn fragt, was bedeutet dir dein Glaube? Und er dann sagt, ja, alles. Nee, da ecke ich nicht groß mit an. Aber es wurde gerade in meiner Biografie schon gesagt, ich kenne diese Zeit nur zu gut, wo ich auch über viele Jahre in einem Umfeld gearbeitet habe, wo ich der einzige Christ war. Und wenn ich mich an diese Zeit zurückerinnere, dann merke ich, ich war nicht immer der große Held. Wenn es darum ging, davon zu erzählen, was mir mein Glaube bedeutet. Manchmal habe ich mich da durchgestolpert und habe rumgestottert und wusste nicht recht, was ich sagen sollte. Aber das, was ich lerne aus dieser Zeit, ist, dass am besten gelang mir das, wenn ich von Dankbarkeit durchdrungen war. Von Dankbarkeit über das, was Jesus getan hat. Und deshalb möchte ich dir heute Morgen das auch mitgeben. Beschäftige dich mit den geistlichen Segnungen, die du in Jesus hast. Du bist ein beschenkter Mensch. Wenn du an Jesus glaubst, du bist ein beschenkter Mensch. Jesus hat für deine Schuld bezahlt. Er hat dich vor dem Weg in die Hölle bewahrt. Und er hat dir den Weg in den Himmel geöffnet. Gibt es Größeres? Wir sind so oft auf der Suche nach dem Willen Gottes für unser Leben. In 1. Thessalonicher 5, Vers 18, da heißt es, der Wille Gottes für unser Leben ist Dankbarkeit. Das ist Gottes Wille für uns. Auch wenn du an anderen Stellen den Willen Gottes noch nicht erkannt hast, sei dankbar für das, was du in Jesus hast. Deshalb ist das der erste Gedanke, lebe dankbar. Wenn du dankbar gegenüber Jesus bist, dann wirst du anderen Menschen die Augen für die Größe Gottes und für die Schönheit Gottes und für die Größe des Erlösungswerkes öffnen, ganz sicher. Zweiter Gedanke, lebe demütig. Das, was ich auch mitnehme aus Kapitel 1, ist das, wenn Paulus hier über all diese Geschenke spricht, dann stellt er sich auch verbal nicht in den Mittelpunkt, sondern Christus. 10-mal taucht die Formulierung in Christus auf und in ihm. Dem Apostel Paulus war ganz bewusst, alles, was er hat, das hat er durch Christus. Paulus war ein sehr begabter und gebildeter Mensch. Er war vermutlich ein ganz brillanter Denker. Wenn wir Briefe wie den Römerbrief lesen, da merken wir, boah, sind das tiefe Gedanken, die ihm natürlich der Geist Gottes eingegeben hat, aber der Paulus war nicht ausgeschaltet dabei. Das war ein brillanter Denker. Paulus war damals wunderbar ausgebildet. Er war ein Schüler Gamaliels, so lesen wir in der Bibel. Gamaliel, das war die Top-Adresse damals, wo man ausgebildet werden konnte als Pharisäer. Der Mann war an der Elite-Uni. Und dieser Mann, der ganz viel auf seine Ausbildung und auf seinen Intellekt hätte geben können, spricht hier in Kapitel 1 immer wieder, alles, was ich habe, habe ich in Christus und durch Christus und nur durch ihn. Paulus dachte nicht sehr groß über sich, er dachte groß über Jesus. Und das ist mein Punkt heute Morgen, den ich dir mitgeben möchte. Denke nicht groß über dich, sondern denke groß über Jesus. Denn wer groß über sich denkt, der denkt auch oft klein über andere. Dieser Streit unter den Jüngern, also in der Gemeinde, wer ist eigentlich der Größte unter uns, der ist alt. Der ist ganz alt. Der ist unter den Jüngern damals schon so passiert. Immer mal wieder haben die Jünger darüber diskutiert, wer ist denn eigentlich der Größte unter uns? Und Jesus musste ihnen immer wieder klar machen, liebe Leute, ihr seid alles Brüder. Es gibt einen Meister unter euch, aber ihr alle seid Brüder untereinander. Keiner von euch hat sich das Heil verdient. Keiner von euch ist größer als der andere. Mein Vorgänger in der Schulleitung in Brake, Dolk Larsen, manche von euch werden ihn noch kennen, hat uns Mitarbeitern manchmal folgende Geschichte erzählt, die so nie passiert ist, aber durchaus passieren könnte, total realistisch. Da sitzt ein Vater mit seinem Sohn zusammen und der Sohn fragt seinen Vater, du Papa, wie weit ist die Sonne eigentlich von der Erde entfernt? Und der Papa überlegt mal ganz kurz, rechnet doch mal nach und sagt dann fast wie aus der Pistole geschossen, wie das bei Vätern so ist. Die haben Antworten auf solche Fragen. Und er sagt sofort, du, das sind so 150 Millionen Kilometer. Der Junge ist kurz beeindruckt, denkt nach und fragt dann zurück, ja, aber wie meinst du das denn jetzt genau? Ist das jetzt vom Dach oder vom Keller ausgerechnet? Ja, ihr lacht. Aber ein Elektroingenieur, der denkt genau so. Denn ich meine, rein faktisch, das ist doch ein Unterschied. Ob du das nun vom Dach oder vom Keller eines Hauses rechnest, wie weit die Sonne entfernt ist. Aber natürlich lacht man darüber, denn bei 150 Millionen Kilometer, Leute, das macht überhaupt keinen Sinn, über 2, 3, 4, 5 Meter zu streiten. Bei 150 Millionen Kilometer. Und dann hat Dolk Larsen uns immer wieder gesagt, liebe Leute, im Vergleich zur Größe Gottes sind wir alle auf der gleichen Ebene. Wir streiten manchmal in der Gemeinde darüber, nicht öffentlich, weiß ich ja, ja, aber in Gedanken und im Herzen. Da streiten wir uns manchmal darüber, wer ist eigentlich der Größte? Wer sitzt auf dem Dach und wer sitzt im Keller? Und manchmal haben wir den Eindruck, durch unsere Bildung oder durch unsere Lebenserfahrung oder durch unsere Kreativität oder wodurch auch immer, haben wir es aufs Dach geschafft. Und die anderen sitzen noch im Keller. Paulus war dieses Denken vollkommen fremd. Vollkommen. Wenn er über Gemeinde nachdenkt, und das tut er hier im Epheserbrief, 3 Kapitel, theoretisch, wie sieht Gemeinde aus? Da sagt er, Leute, wir sitzen alle zusammen im selben Boot. Und dieser Gedanke, der kann sich bei dir nur festsetzen, wenn du staunen kannst über die Größe Gottes. Lass das Ganze vergleichen, sondern staunt über die Größe Gottes. Lebe demütig. Staune über Gottes Größe und achte die Person neben dir, die mit dir hier Gemeinde baut, die mit dir unterwegs ist. Wir alle sind Stolperer auf dem Weg zum Himmel. Auch das hat mein Vorgänger oft gesagt. Wir alle sind Stolperer auf dem Weg zum Himmel. Und wir alle leben aus der Gnade und sind gemeinsam unterwegs. Also lebe demütig war der zweite Gedanke. Und der dritte Gedanke, der ist mir besonders wichtig. Lebe hoffnungsvoll. In diesem kurzen Abschnitt in Kapitel 1, da sagt Paulus, wir sollen zum Lob seiner Herrlichkeit leben. Und dann beschreibt er ab Vers 13 nicht, was wir bereits haben, sondern das, was wir noch bekommen werden. Es kommt implizit mit durch. Schaut mal, in Vers 13 fügt er jetzt nämlich an, in ihm seid auch ihr, Als ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Also wenn du gläubig geworden bist, dann hast du direkt den Heiligen Geist bekommen. Ja, direkt mit deiner Wiedergeburt bekommst du den Heiligen Geist. Ja, als ihr gläubig geworden seid, habt ihr ihn bekommen. Und dieser Heilige Geist, schreibt Paulus, ist ein Siegel. Ein Siegel bedeutet einen Besitzanspruch. Also jetzt gehörst du Gott. Ein Siegel auf einem Brief verrät, wer der Besitzer ist. Du gehörst zu Gott. Und der Heilige Geist ist ein Unterpfand oder eine Anzahlung. In Vers 14 lesen wir, dieser Heilige Geist, also der, ist die Anzahlung auf unser Erbe, auf die Erlösung seines Eigentums zum Preis seiner Herrlichkeit. Wir haben den Heiligen Geist bekommen, damit wird signalisiert, wir gehören zu Gott. Damit haben wir einen Tröster in unserem Leben und einen Helfer und einen Ratgeber und all diese Dinge. Aber hier, als Paulus über Gemeinde nachdenkt, da sagt er, dieser Heilige Geist ist eine Anzahlung, ein Angeld auf unser Erbe. Die volle Auszahlung, die kommt erst noch. Also wenn du jetzt schon so begeistert bist von dem, was du von Jesus bekommen hast, dass dein Mund überfließt, dass du nicht schweigen kannst von dem, was Gott getan hat. Wie wird das dann in der Ewigkeit sein? Das ist erst eine Anzahlung, das ist ein kleiner Teil. Das Große kommt noch. Wenn man sich das mal vor Augen führt, da fehlen einem die Worte. Die Jahreslosung in diesem Jahr richtet uns aus auf die Ewigkeit. Weiß ich, habt ihr eine Predigt gehabt über diese Jahreslosung? Ich vermute, ne, in den meisten Gemeinden ist das üblich. Da werden wir ausgerichtet auf die Ewigkeit. Es gibt kaum eine größere Triebfeder in unserem Leben als das. Einer meiner theologischen Lehrer, Stefan Holthaus, hat mir mal in einem Vier-Augen-Gespräch gesagt, Matthias, wir sind eine Generation, und dabei meinte er sich und mich, wir sind ungefähr gleich alt, nur ein paar Monate auseinander. Da hat er mal gesagt, Matthias, wir sind eine Generation, die Ewigkeit verloren hat. Und damit meinte er nicht, dass wir keine Ewigkeit mehr hätten, sondern er sagte, wir sind eine Generation, die lebt so, als hätte sie keine Ewigkeit. Wir sind so diesseits orientiert, dieser Blick in die Ewigkeit, der ist uns irgendwie abhanden gekommen. Und das sage ich mit einer ganz persönlichen Betroffenheit. Ich schaue auf eine Generation, ein, zwei Generationen vor mir, die haben noch mit einer größeren Sehnsucht nach dem Himmel gelebt, als meine Generation das tut. Ja, wie die junge Generation unterwegs ist, müsst ihr beurteilen. Ja, ihr seid so unterwegs. Aber wie sehr haben wir eigentlich die Ewigkeit vor Augen? Wir sind eine Generation, die Ewigkeit verloren hat. Schaut mal, diesen Mann hier, ich vermute, den kennt ihr auch nicht. Ich werde gleich kurz etwas über ihn sagen. Dieser Mann hier galt mal für einige Jahre oder Jahrzehnte als der reichste Mensch der Welt. Dieser Mann heißt Amschel Mayer-Rothschild, lebte von 1744 bis 1812, war der Begründer der Rothschild-Bank, heute noch sehr bekannt. Dieser Mann galt als der reichste Mann seiner Zeit. Er lebte in Frankfurt und er lebte in einem Haus, das eine Besonderheit aufwies. Und zwar war Mayer Amschel Rothschild ein gläubiger Jude. Der Talmud, das ist die Glaubenslehre des Judentums, der Talmud schreibt vor, dass ein gläubiger Jude, ein orthodoxer Jude, an seinem Haus etwas unvollendet lassen muss, und so leben muss. Und so hat Amschelmeier-Rothschild genau das gemacht. Er hatte ein tolles Haus, aber an seinem Haus war eine Sache unvollendet. Und zwar hat er am Dachgesims hat er etwas weggelassen. Und jeder, der vor diesem Haus stand, der guckte hoch und sah da am Dachgesims, da fehlt was. Der reichste Mensch der Welt lebt in einem unfertigen Haus. Warum? Er wollte damit signalisieren, wir sind hier nur auf der Durchreise. Denn so will der Talmud das interpretiert bekommen. Ich lasse an meinem Haus ganz bewusst etwas unvollendet, um zu signalisieren, das hier ist nicht meine Heimat. Eigentlich gehöre ich woanders hin. Meine Wohnung ist eigentlich woanders. Mein Herr baut mir gerade eine Wohnung im Himmel. Die werde ich bald sehen, dort werde ich bald wohnen. Es lohnt sich nicht, mein Haus hier fertig zu machen. Ich finde das ein ganz tolles Signal. Vielleicht wäre es gar nicht schlecht, in unserem Leben mal bewusst etwas unvollendet zu lassen, um damit mir selbst auch zu signalisieren, Matthias, du bist hier nur auf der Durchreise. Finde ich total hilfreichen Gedanken, auch für manche Männer. Bei uns im Haus bin ich der Handwerker, ich habe ja ein Handwerk gelernt. Und immer wenn irgendwas kaputt ist und meine Frau sagt, die Tür quietscht, dann kann ich sagen, ja Leute, lassen wir mal unvollendet, wir sind hier ja nicht zu Hause. Ja? Ist eine geistliche Wahrheit, sage ich dann. Ne? Lassen wir lieber mal so. Geistliche Lektion. Nein, nein. Aber warum nicht an manchen Stellen einfach mal Dinge unvollendet lassen, ganz bewusst. Und wenn dich jemand fragt, du, warum machst du das? Willst du das nicht langsam mal fertig machen? Dann kannst du ja mal sagen, nö. Lohnt sich nicht. Ich bin bald nicht mehr hier, ich bin bald zu Hause. Und das, was wir in Zukunft bekommen, ist mit dem, was wir in dieser Welt erreichen können, mit nichts zu vergleichen. Wenn du theoretisch über Gemeinde nachdenkst, dann denk bitte nicht zu diesseitig. Die Gemeinde ist im Moment das Instrument, das Gott gebraucht in dieser Welt, um sein Reich zu bauen, um Menschen zu Jesus zu rufen, um dir zu helfen, geistig zu wachsen. Da gibt es so viele Aspekte. Und dennoch wird es so sein, dass irgendwann die gesamte Gemeinde Jesu zu Hause ist bei ihrem Herrn. Dann sind wir alle zusammen dort in der Ewigkeit. Und dann zählen keine Titel mehr, dann zählen keine Erfolge mehr, dann zählt kein Haus und kein Auto mehr. Sondern dann zählt, hast du an Jesus geglaubt? Bist du sein Kind? Das ist eine Perspektive, die hilft mir zu leben. Und zwar zum Lob seiner Herrlichkeit. Ich muss mir in dieser Welt nichts aufbauen. Sondern mein Wunsch ist, dass Jesus groß gemacht wird. Dass er gesehen wird von anderen Menschen. Ich möchte euch abschließend noch ein Bild zeigen, das mich immer wieder herausfordert. Das ist das Bild von einem Grabstein. Und ohnehin wäre mein Rat, du geh doch ab und zu mal auf Friedhöfe. Wenn du den Blick auf die Ewigkeit verloren hast, nimm dir doch mal Zeit und geh mal auf den Friedhof, setz dich eine halbe Stunde dorthin oder eine Stunde auf eine Bank und schau dir einfach mal die Grabsteine an. Den Weg werden wir alle eines Tages gehen. Und wir wissen nicht, wie lange es dauern wird. Und dann werden die Relationen wieder gerade gerückt. Und ein Grabstein, den ich allerdings nur von Bildern kenne, ich werde ihn irgendwann mal besuchen, wenn ich in Berlin bin, ist dieser hier. Der fasziniert mich sehr. Das ist ein Grabstein, der steht auf dem Dorotheenstädter Friedhof in Berlin. Ist der Grabstein unseres ehemaligen Bundespräsidenten Johannes Rau. Johannes Rau war von 1999 bis 2004 Bundespräsident. Wir in Nordrhein-Westfalen haben noch eine längere Geschichte mit ihm. Er war 20 Jahre Landesvater hier bei uns in Nordrhein-Westfalen. Johannes Rau. Und dieser Grabstein ist beeindruckend. Dieser Mann hat eine lange Biografie. Bundespräsident, Landesvater, davon steht nichts auf diesem Grabstein. Auf diesem Grabstein steht einfach nur Johannes Rau und dann seine Lebensdaten. Fertig. Mehr nicht. Seine Amtskollegen machen das anders. Er hat sich dafür entschieden, nur der Name, nur die Lebensdaten. Und dann gibt es aber noch einen kleinen Schriftzug. Wer jetzt genauer hinguckt, sieht das unten auf dem Grabstein, da ist auch noch was geschrieben. Und das ziehe ich uns jetzt mal ein bisschen größer. Da hat er auch noch draufschreiben lassen, dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth. Bibelleser wissen, woher das kommt. Das ist ein Satz, der wurde mal dem Petrus gesagt. Als Frage, bist du nicht auch einer von denen? Und dass dann irgendwann auch eine Frau sagt, du, dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth. Und Petrus leugnet und sagt, nein, ja, ich bin's nicht. Ich gehöre nicht dazu. Johannes Rau hat das auf seinen Grabstein schreiben lassen. Johannes Rau kommt aus einem gläubigen Elternhaus. Sein Vater war Prediger, Blaukreuzprediger. Und so ist Johannes Rau aufgewachsen. Er ging auch in einen Jugendkreis, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, CVM oder EC. Er besuchte einen Jugendkreis. Sein früher Berufswunsch als Jugendlicher war, Pfarrer zu werden, weil er so beeindruckt war von dem, wie sein Vater seinen Glauben lebte. Dann hat er sich doch irgendwann für die Politik entschieden. Und in der Politik war er auch dafür bekannt, immer mal wieder fromme Dinge zu sagen. So hat man ihn gerade in den letzten Jahrzehnten seines Lebens oft Bruder Johannes genannt, etwas abfällig war das gemeint, ja, wenn man über ihn sprach. Das war der Bruder Johannes, ja klar, der muss ja auch mal wieder was Frommes sagen. Also manchen war der einfach zu fromm. Anderen wiederum war er nicht fromm genug. Der Mann war irgendwann Bundespräsident und ja, gerade wir, die wir von draußen drauf gucken, sagen dann, wenn du schon gläubig bist, dann sag doch mal was. Und uns allen war das immer irgendwie zu wenig, was er sagte. Und du kannst es an so einer Stelle keinem recht machen. Dem einen bist du zum Frommen und dem anderen bist du nicht fromm genug. Und auch hier muss ich sagen, es steht uns nicht an, über das Leben so einer Person zu richten. Du weißt gar nicht, wie du handeln würdest, wenn du Bundespräsident wärst. Ich weiß auch nicht, wie ich dann handeln und reden würde, weiß ich nicht. Aber dieser Mann drückt mit seinem Grabstein etwas ganz Zentrales aus. Er sagt, an der Brücke zur Ewigkeit zählt nichts mehr, keine Titel. Da zählt es nicht mehr, ob du Bundespräsident warst, ob du Landesvater warst. Egal, was du in dieser Welt erreicht hast, du lässt das alles hinter dir. Und es zählt nur noch die Frage, gehörtest du zu Jesus, ja oder nein? Mit diesem Grabstein lebt Johannes Rau posthum. Das, was Paulus hier in Vers 12 schreibt, damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit. Wer diesen Grabstein liest, der ist nicht von diesem Mann Johannes Rau beeindruckt, sondern der bekommt als Botschaft mit, du brauchst Jesus. Das ist alles. Darum geht's. Und darum geht es auch in unserem Gemeindeleben. Wenn wir theoretisch über Gemeinde nachdenken, es geht um Jesus. Wir sind dazu da, damit er groß gemacht wird, damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit. Und damit dir das gelingt, lebe dankbar, lebe demütig und lebe hoffnungsvoll mit einem Blick in die Ewigkeit. Lass mich noch beten. Lieber Vater im Himmel, von Herzen danken wir dir, dass du ein Gott bist, der uns gerufen hat und der Gemeinde baut. Ja, das ist so. Und wir müssen dir bekennen, dass wir auch oft in unserem Gemeindebau oft zum Selbstzweck unterwegs sind. Und so danke ich dir für diesen öffnenden Blick auf das, was Paulus im Epheserbrief schreibt. Wir sind dazu da, damit du groß gemacht wirst. Und das ist unser tiefer Wunsch. Und wir möchten dich bitten, dass uns das gelingt, auch zu leben im Alltag, im Gemeindeleben, aber auch im Berufsleben. Morgen beginnt die neue Woche Und da bitte ich dich darum, dass wir doch mit Dankbarkeit und mit Freude und mit Demut und mit einer großen Freude auf den Himmel davon erzählen, was du uns bedeutest. Ich kann nicht schweigen von dem, was du getan hast. Ich bitte dich, dass du uns dazu die Möglichkeit gibst, dass du uns dazu die Freude gibst und dass du uns auch die Kraft zugibst. Danke, dass du das schenken kannst. Amen.